Hallo und herzlich willkommen zur Folge 119 im Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Gesprächspartner ist Rechtsanwalt Lukas Boots von der Anwaltskanzlei Res Media. Im Interview geht es um das EuGH Privacy Shield Urteil, das ziemlich genau vor einem Jahr gefällt wurde, sowie die darauf folgenden Entwicklungen und Geschehnisse. Stichwort Standardvertragsklauseln, Stichwort verdachtsunabhängige Kontrollen der Aufsichtsbehörden und Bußgeld in Millionenhöhe, Stichwort rechtskonforme Nutzung von Microsoft 365 und die von Microsoft angekündigte EU-Datengrenze.
Hallo Herr Boots, herzlich willkommen im Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Lukas Boots. Ich bin Rechtsanwalt bei der IT-Rechtskanzlei Res Media in Mainz. Wir beraten Unternehmen im Bereich IT-Recht, IP-Recht, E-Commerce und Datenschutzrecht. Und ich bin Datenschutzberater bei der Firma RM Privacy GmbH. Dort stehen wir Unternehmen als externe Datenschutzbeauftragte zur Seite. Vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
Anlass für unser heutiges Gespräch ist ein Webinar, das Sie gehalten haben mit dem Titel Datentransfer in Drittländer und Privacy Shield. Ein Thema, das auch und gerade natürlich Cloud Service Provider, aber natürlich auch Cloud Computing Anwender seit Juli letzten Jahres beschäftigt, als der EuGH den Privacy Shield, der bisher für den Datentransfer zwischen der EU und den USA verantwortlich war, schlicht für ungültig erklärte. Die Entscheidung fiel ziemlich genau vor einem Jahr, 16. Juli 2020. Können Sie kurz schildern, was seit Mitte Juli letzten Jahres in Bezug auf den Privacy Shield, vor allem auf politischer und damit natürlich auch auf juristischer Ebene geschehen ist?
Ja, das Urteil ist natürlich eingeschlagen wie eine Bombe, weil das hat sämtliche Unternehmen betroffen in ganz Europa, aber nicht nur in Europa, sondern eigentlich hat das Urteil globale Auswirkungen gehabt auf politischer Ebene. Vielleicht erstmal zu Europa, da ist natürlich eine ganze Menge passiert. Es wurden verschiedene Taskforces bei den Aufsichtsbehörden gebildet, es wurde geprüft, es wurden Leitfäden herausgegeben, da ist ganz, ganz viel passiert in dem letzten Jahr, auch etwas zu viel, um das jetzt alles hier wiederzugeben oder zu wiederholen, aber vielleicht ein paar Eckpunkte. Neben den ganzen Stellungnahmen, die natürlich geschehen sind von Aufsichtsbehörden, wollte der Kläger aus dem Verfahren eine Sache verhindern, nämlich, dass es diesmal genauso passieren wird wie bei dem Vorgängerurteil, dem Safe Harbor Urteil. Damals konnten Unternehmen sich einfach zurücklehnen, nichts tun und auf das neue Privacy Shield warten. Das wollte der Kläger jetzt so ein bisschen verhindern und hat deswegen im Herbst letzten Jahres dann einmal 100 Beschwerden bei Aufsichtsbehörden eingereicht, um die Aufsichtsbehörden zu zwingen, auch etwas zu tun. Damit ist natürlich dann das Urteil auch nochmal mit einem ganz anderen Stellenwert bei den Aufsichtsbehörden auf der Agenda gelandet, denn die Aufsichtsbehörden hatten plötzlich die Pflicht, sich mit diesen Beschwerden zu beschäftigen. Auch das Verfahren gegen Facebook selbst, also dieses Privacy Shield Urteil, das war ja ein Verfahren, was der Kläger gegen Facebook geführt hat. Auch dieses Verfahren ging weiter, denn die irische Aufsichtsbehörde, die hat sich erstmal ein Stück weit geweigert, das Urteil überhaupt umzusetzen. Die hatte da nicht so Lust drauf und hat versucht, verschiedene juristische Tricks aus dem Ärmel zu ziehen und irgendwie zu verhindern, dass sie dieses Urteil umsetzen müssen. Da ist Herr Schrems, beziehungsweise die Organisation von Herrn Schrems, die ist auch dagegen nochmal juristisch vorgegangen, weshalb das Ganze sich dann auf politischer Ebene sehr hoch geschaukelt hat. Denn Facebook hat dann im Herbst einmal gedroht, wenn ihr das wirklich umstellt, dann stellen wir sämtliche Dienste ein, die wir in Europa zur Verfügung stellen. Und dann gibt es kein Facebook, kein Instagram, kein WhatsApp mehr in Europa. Dann könnt ihr sehen, wo ihr bleibt, liebe Europäer. Man sieht also, dass das Ganze ist, so ein Stück weit hat sich das hochgeschaukelt und auch global wurde dieses Urteil zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Es gab dann nämlich auch verschiedene Anhörungen im US-Senat zum Beispiel. Da gehen wir jetzt auf die globale Ebene. Das wird nämlich häufig auch gar nicht so berücksichtigt. Von daher ist es vielleicht interessant auch. Im US-Senat gab es verschiedene Anhörungen zu diesem Urteil, denn auch in den USA hat man gemerkt, ui, da passiert gerade etwas und so wie das läuft, sieht das gar nicht so gut aus für unsere Unternehmen oder für unsere amerikanischen Unternehmen und da müssen wir irgendwas gegen tun. Und dann wurde ein Vertreter von Microsoft, von Apple, die wurden im US-Senat angehört, was dann dieses Urteil jetzt für diese Unternehmen bedeutet und was das für Auswirkungen haben könnte. Und die letzte Sitzung, die ich mir angeguckt habe, da war so das Grundverständnis im Senat irgendwie, ja, wir brauchen jetzt auch ein Datenschutzgesetz. Allerdings wollen wir das viel besser machen als die DSGVO und wir können das ja ohnehin besser als die Europäer. Von daher machen wir jetzt unser eigenes Datenschutzgesetz, was da noch besser ist und dann haben wir das Problem hoffentlich nicht mehr. Das ist so ein bisschen auf politischer Ebene passiert. Jetzt ganz brandaktuell sind die Aufsichtsbehörden vor allem in Deutschland etwas aktiver geworden in dem Bereich. Denn vor einigen Wochen wurden erstmal Kontrollen angekündigt und das wurde jetzt vor circa 2 Wochen wurde das sehr aktuell. Denn da haben die Aufsichtsbehörden tatsächlich angefangen, Unternehmen zu kontrollieren auf US-Datentransfers. Dafür haben die Aufsichtsbehörden freundlicherweise Fragebögen auch veröffentlicht, denn diese Kontrollen laufen dann so ab, dass die Aufsichtsbehörden gewisse Fragebögen an die Unternehmen schicken und sich darüber erstmal Auskünfte von den Unternehmen einholen. Und diese Fragebögen wurden jetzt letztens veröffentlicht. Das heißt, da kann man sich darauf einstellen als Unternehmen, dass da jetzt aktuell Kontrollen passieren und aber hat auch so ein bisschen den Überblick darüber, wie umfangreich denn diese Kontrollen sein könnten.
Um da nochmal nachzufragen, also Sie sprachen den Kongress an, man hat ja häufig so das Gefühl, wenn man diesen ganzen Themenbereich so versucht mitzuverfolgen, dass eben dieses Thema DSGVO, Privacy Shield, Datentransfer hier in Europa so das große Rad gedreht wird. Herr Schrems natürlich als einer da der Protagonisten, aber natürlich auch die deutschen Datenschutzbeauftragten der Länder, die ja auch immer wieder da einhaken. Auf amerikanischer Seite habe zumindest ich das Gefühl, das interessiert da drüben so richtig niemanden. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist das nicht richtig. Also Sie sehen da schon auch Ihr Business in Gefahr.
Definitiv. Also seit dem Privacy Shield Urteil würde ich schon sagen, dass die Amerikaner da ihr Business in Gefahr sehen, ein Stück weit. Man sieht ja auch bei den großen Unternehmen, dass sie versuchen, darauf zu reagieren. Da werden ja alle möglichen Verlautbarungen veröffentlicht, von wegen, dass die Unternehmen immer noch datenschutzkonform sind, dass Europäer die Dienste weiterhin nutzen können, ganz ohne Probleme. Da wird versucht, darauf einzugehen. Allerdings häufig ohne viel Erfolg, sage ich mal. Häufig ist es dann eher so, dass bei Marketing Verlautbarung bleibt, allerdings die Maßnahmen, die ergriffen werden, einfach nicht ausreichend sind, weil die Politik noch nicht nachgezogen hat oder die Politik nicht tätig geworden ist.
Und ja auch das Business ja brummt. Ich meine, wenn man ja dann wiederum die Ankündigungen deutscher Unternehmen auch durchliest, wer alles mittlerweile mit Amazon Web Services, mit Microsoft Azure, mit Google zusammenarbeitet. Das klingt ja wie das Who is Who der deutschen Wirtschaft. Also die müssen sich auch Gedanken machen, was passiert, wenn die Aufsichtsbehörden, so wie Sie es gerade beschrieben haben, jetzt den Fragebogen schicken. Weil ich meine, da müssen die auch irgendwas reinschreiben.
Definitiv, ja. Also für die deutsche Wirtschaft, sage ich mal, ist das natürlich ein Stück weit auch ein Schuss ins eigene Knie. Denn damit kommen für beide Seiten einfach große Probleme einher mit diesem Urteil. Denn so einfach lässt sich von AWS auf einen europäischen Anbieter auch nicht umstellen. Und so einfach und schnell kann ein europäischer Anbieter auch nicht mal eben gleichwertige Serverfarmen in Europa hochziehen, um vergleichbare Angebote anzubieten.
Eben, vor allem, wenn man sich dann ja auch zum Teil die Breite ja dieser Kooperationen auch ansieht, wenn man an die großen Automobilhersteller denkt, die ja alle mittlerweile mit den Hyperscalern ja jahrzehntelang schon das Ganze machen. Ich meine, da geht es um Connected Car. Ich gehe mal davon aus, wie Sie sagen, das lässt sich mal nicht schnell von heute auf morgen oder über ein Wochenende bei irgendeinem anderen ausrollen, sondern da ist natürlich viel Know-how und Erfahrungsvorsprung natürlich vorhanden. Bevor wir noch auf die Reaktion der Amerikaner eingehen, Stichwort Standardvertragsklauseln, lassen Sie mich vielleicht nochmal den Versuch starten. Und ich weiß, bei juristischen Grundsatzfragen ist das immer ein bisschen schwierig. Können Sie vielleicht nochmal ganz kurz skizzieren, welche rechtlichen Voraussetzungen generell, jetzt mal unabhängig von Cloud, unabhängig von USA und EU, welche Voraussetzungen generell für die Datenübertragung in Drittstaaten gelten? Worauf muss ich oder hätte ich da eigentlich immer schon drauf achten müssen, jetzt unabhängig von Privacy Shield?
Gerne. Ich versuche es möglichst knapp und möglichst verständlich zu machen, wie das bei uns Juristen allerdings immer so ist. Manchmal kommt man dann doch einfach ins Reden.
Ich hatte schon fast erwartet, dass Sie jetzt sagen, das kommt darauf an, aber gut.
Ja, das kommt dann darauf an. Nein, Scherz beiseite. Also die DSGVO, die sieht ganz klar vor, wenn ich Daten in ein Drittland und mit Drittland ist nicht außerhalb von Deutschland, sondern außerhalb von der EU und des europäischen Wirtschaftsraums gemeint. Also wenn ich Daten außerhalb der EU übertrage, dann muss ich garantieren, dass in dem Zielland ein angemessenes Datenschutzniveau herrscht. Das heißt, ich muss garantieren als Unternehmen, dass in diesem Zielland Datenschutzregeln bestehen, die so ähnlich streng wie die der DSGVO sind. Oder ich muss andere Maßnahmen umsetzen, um so ein Niveau zu erreichen. Und um diese Garantie ermöglichen zu können, bietet die DSGVO dann verschiedene Instrumente. Das sind einmal Angemessenheitsbeschlüsse der EU-Kommission. Angemessenheitsbeschlüsse, da sagt die EU-Kommission, wir haben dieses Land geprüft, wir haben gegebenenfalls auch mit den Politikern des Landes Verhandlungen durchgeführt, um verschiedene Verbesserungen zu erreichen. Und wir beschließen jetzt, in diesem Land herrscht ein angemessenes Datenschutzniveau. Sobald so ein Angemessenheitsbeschluss besteht, können in dieses Land Daten übermittelt werden, ohne Probleme eigentlich. Also dann hat die Kommission einfach gesagt, dort herrscht ein angemessenes Niveau und damit ist die Garantie erbracht. Ist das nicht der Fall, denn diese Angemessenheitsbeschlüsse, die gibt es nur für sehr, sehr wenige Länder weltweit. Dann gibt es noch verschiedene vertragliche Mechanismen, auf die ich mich berufen kann. Da haben Sie eben schon mal das Stichwort Standardvertragsklauseln genannt. Das ist auch ein ganz brandaktuelles Thema eigentlich, denn da gibt es seit einer Woche neue Standardvertragsklauseln. Grundsätzlich Standardvertragsklauseln, das sind Verträge oder Vertragsentwürfe, die auch die EU-Kommission vorgegeben hat. Und diese Verträge kann man sich als Unternehmen herunterladen und leicht modifizieren, sage ich mal, und dann mit seinem Vertragspartner in dem Zielland abschließen. Und wenn sich dann beide Parteien an diese Standardvertragsklauseln halten, dann gilt das ebenfalls als Garantie, dass dort ein angemessenes Datenschutzniveau bei dem Unternehmen im Zielland herrscht. Daneben gibt es dann noch sogenannte Binding Corporate Rules, kurz auch BCR oft genannt. Das sind verbindliche interne Datenschutzvorschriften. Das machen häufig Konzerne, also große Unternehmen, denn das ist sehr, sehr aufwendig, solche Binding Corporate Rules zu etablieren. Da werden verschiedene Regelungen intern getroffen und diese Regelungen werden dann von einer Aufsichtsbehörde genehmigt. Das bedeutet, ein Konzern sagt quasi, wir geben uns intern selbst die und die Vorschriften in Bezug auf Datenschutz und die Aufsichtsbehörde prüft das und genehmigt das und dann gilt die Verarbeitung unter diesen Binding Corporate Rules ebenfalls als sicher und angemessen nach dem Datenschutzniveau. Problem dabei ist, habe ich eben schon gesagt, dadurch, dass das durch die Aufsichtsbehörden genehmigt werden muss, ist das Verfahren sehr aufwendig, relativ teuer und gegebenenfalls auch kompliziert. Deswegen haben das in der Regel nur große Konzerne oder nur größere Konzerne. Die ganz großen Konzerne haben es dann allerdings auch wiederum nicht. Das heißt, da muss man immer so ein bisschen gucken, ob ein Konzern solche Binding Corporate Rules hat. Sehr wenige Konzerne haben das, aber manchmal gibt es das. Dann können auch diese Binding Corporate Rules als Garantie für das angemessene Datenschutzniveau gelten.
Lassen Sie mich nochmal auf den Begriff, ich nannte ihn schon, Sie nannten ihn auch, diese Standardsvertragsklauseln im amerikanischen Sprachgebrauch, häufig in der Abkürzung SECs genannt, war ja eigentlich auch aus meiner Wahrnehmung die erste Reaktion der amerikanischen Hyperscaler auf auch das EuGH-Urteil zu sagen, ja, wir haben diese Standardvertragsklauseln und das gilt damit weiter und damit habt ihr als europäisches oder deutsches Unternehmen, das unsere Services nutzt, überhaupt kein Problem. Also auch heute noch, Sie sagten es, es gibt ein neues Update jetzt seit einer Woche, berufen sich ja die meisten Cloud Service Provider aus den USA, aber auch aus anderen nicht-europäischen Staaten darauf. Ganz kurz nochmal, wie fällt da Ihre juristische Einschätzung aus? Ist das quasi der Plan B, wenn es halt um Datentransfer in die USA geht?
Es ist in der Praxis häufig Plan B, aber juristisch leider unzureichend in aller Regel. Denn in dem sogenannten Privacy Shield Urteil ging es nicht nur um das Privacy Shield, sondern tatsächlich auch um die Standardvertragsklauseln. Okay. Der EuGH hat damals nämlich gesagt, die Standardvertragsklauseln, die sind nur dann ausreichend, wenn sich die Parteien auch an diese Vertragsklauseln halten. Und hat dann weiter ausgeführt, aufgrund der Gesetze, die in den USA bestehen, nämlich diesem FISA Act und Cloud Act, also diesen Sicherheitsgesetzen, ist es amerikanischen Unternehmen gesetzlich quasi verboten, diese Vertragsklauseln einzuhalten. Also amerikanische Unternehmen können die Vertragsklauseln einfach nicht einhalten oder würden gegen amerikanische Gesetze verstoßen. Und wenn dies der Fall ist, dass eine Vertragspartei diese Klauseln nicht einhalten kann, dann sehen die Vertragsklauseln selbst eigentlich schon vor, dass dann der Vertrag entweder unverzüglich gekündigt werden muss oder wenn trotzdem eine Datenübermittlung aufgrund der Standardvertragsklauseln weiter erfolgt, müssen zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden und die Übermittlung muss der Aufsichtsbehörde gemeldet werden. Das heißt, in der Praxis sehen wir es tatsächlich so, dass die Unternehmen jetzt einfach diese Standardvertragsklauseln unterzeichnen und dann sagen sie, naja, wir haben die in der Schublade liegen. Eigentlich bringt das allerdings nicht viel oder es macht es nicht datenschutzkonform, diese Datenübermittlung, und wäre meines Erachtens nach nicht ausreichend, wenn die Aufsichtsbehörde anfängt zu prüfen.
Okay, ja, jetzt begeben uns mal auf die Seite des Unternehmens, des Unternehmers in Deutschland, der bisher Cloud-Services genutzt hat, der jetzt, und die Optionen haben wir ja bereits gerade aufgezählt, Umzug wird schwierig, ist eher auch technisch natürlich ein Aufwand, der schwierig umzusetzen sein wird. Rechtlich Standardvertragsklauseln nützen ihm nichts, selbst wenn er es in der Schublade liegen hat. Privacy Shield sagt ganz klar, USA ist kein sicheres Drittland mehr. Ja, was mache ich denn jetzt als Unternehmen, als Unternehmer? Einfach nur mal, um auch der Rechtslage gerecht zu werden, oder kann ich es derzeit gar nicht?
Auf jeden Fall stehen Sie dann vor einem sehr, sehr großen Problem. Okay. Es ist sehr schwierig, der Rechtslage aktuell recht zu werden einfach. Und die gleichen Probleme haben auch die Aufsichtsbehörden, um das mal nebenbei zu erwähnen. Denn auch die setzen ja zum Beispiel Windows 10 auf ihren PCs ein und dort erfolgt ja auch eine Datenübermittlung teilweise an Microsoft in den USA. Was man tun sollte, ist zunächst einmal zu prüfen, gibt es nicht doch für die ein oder andere, für den einen oder anderen Dienst, den ich benutze oder benötige, eine europäische Alternative. Das gibt es nicht für alle Dienste, die im Unternehmen so benötigt werden, aber für einige Dienste gibt es da mittlerweile doch ganz gute europäische Alternativen. Gerade im E-Mail-Marketing zum Beispiel gibt es europäische Dienstleister, die versuchen, das Ganze ohne US-Datenübermittlungen hinzukriegen und mittlerweile auch weitgehend identische Funktionen oder gleiche Features wie die US-Konkurrenten anbieten. In anderen Bereichen gibt es das allerdings noch nicht. Das heißt, ich sollte einmal genau prüfen, wo kann ich vielleicht auf einen europäischen Anbieter wechseln und wo kann ich das nicht. Und das sollte ich auch dokumentieren, denn für die Aufsichtsbehörde macht es schon einen Unterschied, wenn sie prüft, gibt es eine Alternative und könnte das Unternehmen wechseln, aber macht es nur nicht, beispielsweise um Kosten zu sparen oder weil das Unternehmen einfach nicht auf das Urteil reagiert. Oder hat das Unternehmen gar keine Möglichkeit, aktuell zu wechseln? Wenn es keine Alternative gibt und die Alternative wäre, ich muss mein Unternehmen dicht machen, dann merkt das natürlich auch die Aufsichtsbehörde und reagiert da entsprechend drauf. Der zweite Schritt wäre dann, wenn ich das geprüft habe und festgestellt habe, ja, hier habe ich ein paar Dienste, da konnte ich wechseln, aber hier habe ich noch einige Dienste, da kommt für mich ein Wechsel einfach nicht in Frage, beispielsweise, weil es keine Alternativen gibt oder die Alternativen in Europa noch nicht die Leistung erbringen wie die amerikanische Konkurrenz. Dann sollte ich prüfen, was macht denn der Dienstleister als Reaktion auf das Urteil. Wir haben ja schon kurz gesagt, die großen Dienstleister, die reagieren alle in der einen oder anderen Art auf das Urteil. Das sollte ich prüfen. Also auch wenn jetzt die Standardvertragsklauseln genutzt werden, sollte ich die unterzeichnen und haben. Das ist besser als nichts zu haben, erstmal sage ich. Dann kann auch geprüft werden, gibt es denn Binding Corporate Rules? Also es gibt einige Unternehmen, die haben diese Binding Corporate Rules und die wurden vom Urteil nicht angegriffen, sage ich mal. Also darum ging es in dem Urteil nicht, um die Binding Corporate Rules. Das heißt, auch auf die kann man sich erstmal berufen. Und dann sollte man gucken, gibt es denn neben diesen vertraglichen Sachen und neben diesem Schriftkram, um den sich die Juristen kümmern, gibt es da denn tatsächlich technische Maßnahmen, die ich vielleicht noch ergreifen kann? Beispielsweise, wenn ich Backups bei AWS liegen habe oder sonst irgendwo in einer amerikanischen Cloud, dann kann ich die ja verschlüsseln. Das heißt, wenn ich die Daten einmal verschlüssele, bevor ich die in die amerikanische Cloud schiebe, dann können auch die Geheimdienste darauf nicht mehr zugreifen und die amerikanischen Unternehmen können diese Daten nicht mehr an die Geheimdienste herausgeben. Auch dann hätte ich kein Problem mehr. Das wäre dann auch zulässig. Das heißt, man sollte einmal gucken, welche technischen Maßnahmen kann ich da denn gegebenenfalls umsetzen, die zusätzliche Sicherheit bieten vor US-Sicherheitszugriffen. Okay. Und das Ganze sollte ich natürlich dann auch dokumentieren, damit, wenn die Aufsichtsbehörde kommt und fragt, was habt ihr denn gemacht nach dem Urteil, dass ich dann auch sagen kann, hier haben wir die und die Schritte vorgenommen. Vielleicht ist nicht alles ganz perfekt jetzt umgesetzt, aber wir haben zumindest versucht, alles Mögliche zu machen und alles so umzusetzen, wie es vorgesehen ist. In manchen Bereichen geht es einfach noch nicht. Das wird von der Aufsichtsbehörde dann sehr positiv wahrgenommen in der Regel.
Ja, das Thema Alternativlosigkeit, das ist etwas, was mir natürlich auch im Kopf herumspukt, denn ich meine, ein Bereich, in dem es schwierig ist, eine Alternative zu finden, um es mal vorsichtig zu formulieren, allein schon aufgrund der Marktdurchdringung, ist eben natürlich Microsoft, sie sagten Windows als Betriebssystem, aber natürlich auch Microsoft Office. Microsoft pusht seit einigen Jahren jetzt natürlich die Microsoft 365 Cloud-Variante in den Markt. Gab es ja auch in den letzten 2 Jahren diverse Aufreger, auch auf Länderebene, Datenschutzbeauftragte in Hessen, der es an Schulen verboten hat, der bayerische Kollege, der dann die Einführung zugelassen hat. Also ich gehe mal davon aus, jetzt rein die Jure, kann ich derzeit ein Microsoft 365 in der klassisch angebotenen Cloud-Variante rechtskonform eigentlich nicht nutzen.
Das stimmt, leider. Trotzdem benutzen es natürlich viele Unternehmen und haben auch keine Alternative. Da kommt es dann natürlich nochmal ein Stück weit drauf an, welche der Dienste von Office 365 benutze ich denn eigentlich? Wenn das jetzt nur Word ist, kann ich ja auch auf die Desktop-Variante mit Word 2019 umsteigen. Aber mittlerweile benutzen ja die meisten Unternehmen Teams, SharePoint und diese ganzen Cloud-Dienste. Und Sie haben es ja auch richtig angesprochen, die Aufsichtsbehörden sind sich da selbst nicht einig. Die hessische Aufsichtsbehörde verbietet es direkt im Nachbarbundesland in Rheinland-Pfalz, sagt die Aufsichtsbehörde, wir dulden das zumindest noch mal ein weiteres Jahr an Schulen, obwohl es an Schulen ja über Big Blue Button und ähnliche Dienste ja eigentlich Alternativen gibt für Videokonferenzen. Ja. Und trotzdem duldet die Aufsichtsbehörde das zumindest für ein weiteres Jahr, weil der Aufsichtsbehörde einfach bekannt ist, dass die europäischen Alternativen da noch nicht auf dem Stand der Technik sind. Das heißt, wenn ich sowas benutze und keine Alternative finde, keine Alternative habe, dann sollte ich trotzdem gucken, dass ich dieses Microsoft Office 365 so datenschutzkonform wie möglich hinbekomme. Denn auch neben dem US-Transfer gibt es bei Office 365 verschiedene datenschutzrechtliche Problematiken. Denn bereits vor dem Urteil haben sich die Aufsichtsbehörden tierisch darüber gestritten, ob denn diese Tools überhaupt datenschutzkonform sind oder nicht. Das ist also ganz unabhängig von diesem Privacy Shield Urteil, ist es ein gewissermaßen problematisches Produkt auf dem europäischen Markt. Okay. Da kann ich mit verschiedenen Einstellungen, kann ich da alles Mögliche machen, aber auch dann ist es so, dass Microsoft diese Einstellungen nur in den teuren Enterprise-Varianten anbietet und in der günstigen Business-Variante, die in den meisten Unternehmen zum Einsatz kommt, viele der Einstellmöglichkeiten gar nicht bietet. Das heißt, da haben wir ein Produkt auf dem Markt, was in der Grundversion überhaupt nicht rechtskonform ist. auf dem europäischen Markt, und Microsoft dann quasi nochmal eine Premium-Variante auf den Markt gebracht hat, mit der ich dann verschiedene Einstellungen vornehmen kann, die weitgehend rechtskonform dann wären. Aber diese Datenübermittlung in die USA, die bekomme ich aus diesem Produkt nicht weg.
Nicht weg.
Oder in den meisten Bereichen nicht weg. Ich kann natürlich, wenn ich die OneDrive Cloud benutze, da kann ich eine Verschlüsselung noch hinzulegen. Da kann ich einfach einen verschlüsselten Container aufsetzen. Aber schon mit SharePoint und Teams wird es schwierig, weil das läuft einfach über die Cloud und da kann ich auch nichts verschlüsseln, weil sonst funktionieren die Dienste nicht mehr. Ja. Da muss man sich einfach bewusst sein, dass man ein Stück weit die rechtswidrig handelt und nicht das Recht einfach nicht einhalten kann, wenn man diese Dienste nutzt.
Nun ist ja Microsoft, muss man ja sagen, zumindest sehr aktiv, man könnte vielleicht auch sagen kreativ, wenn es darum geht, ja zumindest das Gefühl zu vermitteln, man kümmert sich um dieses Thema Datenschutz und Datenübertragung. Es gab ja vor einiger Zeit diese Microsoft Cloud Deutschland, wo man so ein Treuhänder-System versucht hat, in den Markt zu bringen mit T-Systems, hat dann irgendwie nicht funktioniert. Neuer Versuch jetzt erst vor einigen Wochen, die sogenannte EU-Datengrenze. Microsoft behauptet, man würde zumindest mittelfristig technische Vorkehrungen schaffen, die sicherstellen, dass die Daten deutscher bzw. europäischer Kunden ausschließlich in deutschen bzw. europäischen Microsoft-Rechenzentren gespeichert sind. Jetzt mal unabhängig davon, ob und wann das dann technisch mal möglich sein wird und bei welcher Version, also zu welchen Kosten, ist ja die Frage, reicht das aus?
Bei dieser EU-Datengrenze von Microsoft, da ist aktuell noch sehr viel unklar. Also es gibt diese Ankündigung von Microsoft, das zu machen, zu veröffentlichen. Allerdings liest sich aus der Ankündigung so ein bisschen, naja, wir wollen da was machen und treten jetzt in den Kontakt mit Aufsichtsbehörden, um mit denen zu besprechen, was kann man denn überhaupt machen. Ich glaube, dass da noch sehr viel unklar ist, wie das am Ende wirklich aussehen wird. Aktuell bietet Microsoft ja schon die Möglichkeit einzustellen, dass die Daten nur auf europäischen Servern gespeichert werden. Es kann natürlich sein, dass diese EU-Datengrenze dann diese Einstellung einfach automatisiert vornimmt und bei europäischen Kunden automatisiert die deutsche Cloud benutzt. Das bringt allerdings nicht viel. Das sollte man zwar einstellen, weil das schon mal so ein Sicherheitsschritt ist. Okay. Allerdings reicht das nicht, um dem Privacy Shield gerecht zu werden. Denn die US-Gesetze, die gelten territorial unabhängig, also die gelten global, die Gesetze. Das heißt, wenn der US-Sicherheitsdienst Microsoft USA anweist, gib uns die Daten heraus, dann muss da Microsoft diese Daten herausgeben, egal wo die liegen. Also man kommt nicht von diesem Zugriff der Sicherheitsdienste in den USA weg, wenn man nur die Daten auf europäischen Servern speichert. Was allerdings möglich wäre, eine Lösung, wenn die Gesellschaft in den USA faktisch gar keinen Zugriff mehr auf diese Daten hat. Und das hatte Microsoft in dem von Ihnen eben angesprochenen Treuhändermodell eigentlich schon mal aufgesetzt gehabt. Denn dann ist es so geregelt, die Daten werden von einer europäischen Gesellschaft verarbeitet und gespeichert und nur diese europäische Gesellschaft hat tatsächlich auch Zugriff auf diese Daten. Und die US-Gesellschaft kann faktisch einfach auf diese Daten nicht zugreifen. Das wäre tatsächlich eine Lösung, warum das damals gescheitert ist, dieses Projekt. Da kommen wir natürlich ins Spekulieren rein, ob da die Sicherheitsbehörden in den USA ihre Finger im Spiel hatten oder ob es sich einfach finanziell nicht rentiert hat. Aber wenn Microsoft jetzt so ein Modell wieder aufbaut, dann könnte das eine Lösung sein.
Ja, also wir hatten da auch schon Spezialisten jetzt von technischer Seite im Podcast, die also diese Microsoft Cloud Deutschland auch mitverfolgt, zum Teil auch genutzt haben als Cloud Service Provider Deutsche. Und wenn ich das, kann gerne dann unten in den Shownotes auch auf das ein oder andere Interview damit verlinken. Wenn ich das Revue passieren lasse, dann lag es eben auch, wie bei Ihnen vorhin angesprochen, bei Office 365 schlichtweg daran, dass einfach die Microsoft Deutschland Cloud x Prozent teurer war und von der Funktionalität x Prozent weniger bot als die große, in Anführungsstrichen, weltweite Microsoft Cloud. Und dann sind wir natürlich als Anwender wieder bei der Problematik, wenn ich heute ein, nehmen Sie die vielen, gerade in Deutschland ansässigen Hidden Champions, die weltweit Geschäfte machen, denen nützt natürlich eine verkürzte Cloud zu teuren Preisen nichts, wenn sie in der ganzen Welt natürlich ihre Daten transferieren müssen und darauf zugreifen müssen. Also ich denke, da lag es auch ähnlich, wie von Ihnen bei Office beschrieben, auch daran, dass einfach ein Microsoft gesagt hat, ja gut, wenn er schon sowas wollt und wir damit natürlich auch, und das ist ja auch legitim, zusätzlichen Aufwand haben, ich gehe mal aus, die Verträge mit T-Systems, die waren auch nicht an einem Nachmittag geschrieben, dann wollen wir damit halt auch ein bisschen mehr Geld verdienen. Und das war dann wohl wirklich, also so hat es mir auch ein IT-Systemhaus-Unternehmer beschrieben, der eben das auch versucht hat, bei seinen Kunden eben zu verkaufen. Und das ist natürlich dann immer auch, da kommen wir dann auch gleich noch drauf, die Kehrseite der Medaille. Auf der einen Seite schreit man nach Datenschutz und einem Mehr an Datenschutz und Rechtskonformität. Auf der anderen Seite, wenn dann der Anbieter kommt und sagt, ja, habe ich, aber kostet dich x Prozent mehr, dann ist man auf einmal gar nicht mehr so datenschutzbegeistert. Also wie gesagt, der Kollege erzählte eben, dass die meisten seine Kunden schlichtweg gesagt haben, nö, ist mir zu teuer, mag ich nicht. Also da ist natürlich immer Markt und Jurist und Gesetz sind da natürlich oft natürlich auch im Clinch miteinander, ganz klar.
Das stimmt natürlich, ja. Also ich glaube, die Deutschland Cloud, die hat pro User 1 bis 2 Euro mehr gekostet. Also da hat die Lizenz, glaube ich, 12 statt 10 Euro gekostet. Mhm. Das klingt jetzt erstmal wenig, aber wenn ich an ein großes Unternehmen denke, mit einigen 100 Lizenzen, dann ist das natürlich direkt ein großer Batzen, der jeden Monat anfällt einfach. Und dann ist das klar im Unternehmen einfach eine kaufmännische Entscheidung. Was ist, ist jetzt die teure Lizenz teurer oder ist das Risiko teurer? Und dann wird ganz einfach abgewogen, was ja auch verständlich ist, ne? Also wenn jetzt die Einhaltung des Datenschutzes teurer als der Verstoß ist, dann mache ich es nicht. Aber ich glaube, mittlerweile ist da auch ein gewisses Umdenken bei den Unternehmen erkennbar, denn da werden die Risiken einfach ernster genommen oder eher gesehen als noch vor ein paar Jahren von den durchaus teilweise empfindlichen hohen Bußgeldern. Von daher sind Unternehmen, glaube ich, mittlerweile eher gewillt, ein paar Euro mehr zu bezahlen oder auch einige 100 Euro mehr zu bezahlen oder 1.000 Euro, um gewisse Bußgelder oder Risiken zu minimieren und da datenschutzkonform zu handeln.
Ja, ist eine perfekte Überleitung zur nächsten Frage, denn das ist etwas, was mir bei der Beobachtung des gesamten Themas auch immer wieder auffällt, diese Bußgelder. Wir haben es besprochen, es gelingt derzeit fast nicht 100% datenschutzkonform sich zu verhalten, insbesondere wenn man mit den großen Hyperscalern zusammenarbeitet. Und nun kann es eben ja sein, dass ich jetzt bewusst oder unbewusst, wie auch immer, eben wirklich unzulässig Daten in ein Drittland, zum Beispiel die USA, transferiere. Wenn man eben jetzt die Presse verfolgt, dann liest man eben da häufig eben von diesen Horrorzahlen der DSGVO Bußgelder von bis zu, ich habe es aufgeschrieben, 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten Vorjahresumsatzes des Unternehmens. Wenn ich da jetzt so an manches Großunternehmen denke, das wie gesagt auch noch durch die Presse geistert, dass sie eben mit denen zusammenarbeitet, ist es ja auch ein Einfall für die Aufsichtsbehörde zu sagen, so dann, jetzt haben wir dich. Trotzdem die Frage natürlich, 20 Millionen ist ein Betrag, wahrscheinlich für viele, viele Unternehmen in Deutschland unvorstellbar, also so ein Bußgeld aufgedrückt zu bekommen. Ist das eher so ein bisschen Panikmache oder ist das wirklich jetzt eine ernstzunehmende Gefahr? Gerade wenn Sie sagen, dass diese Risikoabwägung, was ist teurer, mehr Geld für einen Cloud-Service zu bezahlen oder eben Bußgeld, wenn die doch bei immer mehr Unternehmen eine Rolle spielt?
Ich glaube, es ist ein Stück von beidem. Also die Zahlen, die hören sich erstmal extrem hoch an, dann kommt es aber auf sehr viele Einzelfälle drauf an oder auf sehr viele einzelne Aspekte im jeweiligen Fall drauf an. Aktuell ist einfach noch nicht so ganz klar, wie reagieren die Aufsichtsbehörden wirklich auf dieses Urteil und wie reagieren die Aufsichtsbehörden auf weitere Datentransfers. Da bleibt natürlich zu hoffen, weil die Aufsichtsbehörden sind sich der Probleme natürlich bewusst, dass die Aufsichtsbehörde vor allem an Big Player oder an Unternehmen wie Facebook oder Microsoft herantreten und dort mal den Bußgeldhammer herausholen, damit diese Unternehmen eben noch mehr nachbessern, sage ich. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die Aufsichtsbehörden auch bei kleineren Unternehmen oder anderen Unternehmen mal den Bußgeld Hammer herausholen. Denn ansonsten würde diese Kontrollaktion, die jetzt gestartet haben,
Ja, eben.
hat ja überhaupt gar keinen Sinn machen. Also wofür
Eben.
kontrollieren Sie, wenn Sie anschließend nicht auch etwas ahnden wollen? Die Aufsichtsbehörde hat allerdings neben diesem Bußgeldhammer auch noch andere Möglichkeiten zu sanktionieren oder auf Verstöße zu reagieren. Und die anderen Möglichkeiten sind für Unternehmen oft aber auch nicht viel weniger schlimm. Denn zum Beispiel kann die Aufsichtsbehörde untersagen, eine bestimmte Übermittlung oder eine bestimmte Datenverarbeitung weiter vorzunehmen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe in meinem Unternehmen alles auf Office 365 aufgebaut und jetzt sagt die Aufsichtsbehörde plötzlich, ab morgen bitte kein Office 365 mehr benutzen, dann stehe ich erstmal da und habe keine Systeme mehr und kann überhaupt nicht mehr arbeiten. Das heißt, die anderen Möglichkeiten, die die Aufsichtsbehörde haben, die können auch sehr, sehr empfindlich für Unternehmen sein. Also dieses Bußgeld, ich glaube persönlich einfach nicht, dass die Aufsichtsbehörden jetzt mit riesigen Bußgeldern um die Ecke kommen und riesige Bußgelder verhängen. In einem ersten Fall zu dem E-Mail-Dienstleister Mailchimp, da gab es eine Beschwerde, dass ein Unternehmen diesen Dienstleister benutzt. Das ist ein Newsletter-Dienstleister aus den USA. Da hat die Behörde einfach nur festgestellt, dass das rechtswidrig ist und nichts weiter gemacht. Von daher ist so ein bisschen die Hoffnung, dass die Aufsichtsbehörde jetzt darauf hinweist, das ist rechtswidrig, stellt das ab, aber nicht den großen Bußgeldhammer herausholt. Ich würde es allerdings auch nicht ganz vom Tisch wischen. Also es kann durchaus passieren, dass die Aufsichtsbehörden jetzt durch diese Kontrollen einfach sagen, gut, da müssen wir jetzt auch ein bisschen sanktionieren und untersagen und Bußgelder verhängen. Ansonsten bringen die Kontrollen nichts oder wir machen uns lächerlich hier. Ich denke aber, die Aufsichtsbehörden werden da sehr stark berücksichtigen, wie ein Unternehmen auf das Urteil reagiert hat. Wenn ein Unternehmen nichts gemacht hat, dann wird, glaube ich, eher mal der Bußgeldhammer herausgeholt oder die Untersagungsverfügung, als wenn ein Unternehmen nachweisen kann, wir haben da sehr gewissenhaft darauf reagiert und gemacht, was wir machen können. Mehr geht aktuell technisch einfach nicht oder mehr lässt sich für uns nicht umsetzen oder das ist finanziell so ein großer Aufwand, dass das einfach nicht tragbar ist für unser Unternehmen. Von daher, da muss man so ein bisschen differenzieren. Ich hoffe allerdings, dass die nächsten Wochen und Monaten da so ein bisschen mehr Aufschluss auch bringen. Denn wenn die ersten Kontrollen jetzt passieren und die ersten Anhörungen passiert sind, dann rechne ich schon auch mit Reaktionen von den Aufsichtsbehörden. Da muss ja was kommen. Von daher hoffe ich, dass da die nächsten Wochen oder Monate so ein bisschen Aufschluss zu bringen und die Aufsichtsbehörden sich einfach mal richtig positionieren in dem Thema und eine klare Stellung beziehen.
Wichtig wäre ja vor allem auch, also für mich jetzt als Nichtjuristen ja auch ein Thema, was mich schon auch im Zusammenhang mit diesen Bußgeldern beschäftigt. Mein Bußgeld für, ich glaube, den Normalverbrauchenden ist ja immer etwas speziell, was man halt aus dem Straßenverkehr kennt. Man fährt über die rote Ampel, es macht Blitz oder man ist doch die 15 km/h zu schnell und dann kommt halt dieses Ticket und dann muss ich das halt bezahlen. Also ich gehe mal davon aus, es wird es nicht so sein, dass quasi sofort mit dem Bußgeld Bescheid zu rechnen ist, sondern dass also auch die Aufsichtsbehörden da zumindest diskussionsbereit sind, entnehme ich so ein bisschen Ihren Ausführungen, oder?
Ja, also diskussionsbereit ist natürlich
Also
etwas freundlich
nicht
ausgedrückt.
was die Folge betrifft, sondern einfach was den zeitlichen Ablauf betrifft, so vielleicht nochmal konkretisiert.
Ich
Also
denke
Sie
schon,
werden
also
Sie nicht davon überzeugen zu sagen, nee, lass mal, schmeiß mal wieder weg, sondern aber dass einfach ein bisschen Zeit bleibt, weil das ist ja das, wie gesagt, ich kann mir das vorstellen bei so einem größeren Unternehmen, wenn da morgens die Post kommt und da liegt dann auf einmal so ein Bescheid drin, das ist schon mal Panik. Also die Gefahr besteht nach wie vor. Auch ohne.
Definitiv, ja. Aber
Okay,
also
okay.
so wie ich die Aufsichtsbehörden auch in meiner Zeit bei der Aufsichtsbehörde erlebt habe, da waren die Kollegen schon immer sehr gesprächsbereit und hatten auch
Okay.
die Interessen der Unternehmen ein Stück weit im Hinterkopf. Wenn man sich da gewillt zeigt, dann ist es oft so, dass die Aufsichtsbehörde dann auch ein Stück weit auf einen zukommt und man sich da einig werden kann, dass man gewisse Dinge umsetzt, wenn man dazu bereit ist. Aber wir haben in den vergangenen 1-2 Jahren durchaus auch erlebt, dass Unternehmen sehr kooperativ waren und dann trotzdem ein Bußgeld bekommen haben. Okay. Und dann wurde zwar in der Begründung vom Bußgeld, wurde zwar ausgeführt, dass das Bußgeld sehr niedrig ist, weil das Unternehmen ja sehr kooperativ war, aber trotzdem waren das am Ende sehr hohe Bußgelder, die deutlich in die Kaffeekasse reingeschlagen haben, sage ich mal. So ganz kann man es einfach nicht sagen, weil das auch vom jeweiligen Sachbearbeiter abhängt, von der jeweiligen Politik in der jeweiligen Behörde. Jede Landesbehörde hat verfolgt ein Stück weit eine andere Politik und geht unterschiedlich stark gegen Verstöße vor oder gegen Beschwerden vor. Von daher kann man es nicht so, also man kann leider nicht so einen allgemeingültigen Hinweis dazu geben oder aufstellen, weil es einfach sehr vom Einzelfall abhängt, was passiert und wie die Behörden darauf reagieren.
Deswegen gibt es ja den berühmten Juristensatz, das kommt darauf an. Sehen Sie jetzt, hier passt das sogar.
Genau, dann kamen wir doch noch zu dem Satz, ja.
Ja, dann würde ich sagen, lassen Sie uns abschließen. Sie sprachen ja schon die weitere Entwicklung an, den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Die IT-Industrieverbände fordern bereits seit dem Kippen des Privacy Shield endlich eine verlässliche, auch politische Regelung. Herr Schrems, Sie sprachen ihn ja auch schon an, ging in einem Interview, über das wir im Podcast berichtet haben, davon aus, dass es aber noch mindestens 10 Jahre dauern wird, bis es eine solche Regelung gibt. Auf der anderen Seite, auch darüber haben wir gesprochen, rasseln jetzt die Aufsichtsbehörden bildlich gesprochen mit dem Säbel und kündigen eben verdachtsunabhängige Kontrollen an. Nicht so eine richtig schöne Situation für deutsche Unternehmen. Trotzdem nochmal zusammenfassend gefragt, wie sieht Ihre Prognose für die weitere Entwicklung dieses Themas aus? Worauf müssen wir uns einstellen?
Das ist natürlich wirklich ein Blick in die Kristallkugel. Das kann niemand so richtig sagen. Letztendlich ist es allerdings eine politische und keine juristische Sache. Okay. Denn das Problem wird sich erst lösen, wenn die Staaten oder Staatengemeinschaften irgendwie einen gemeinsamen Weg finden und dort gemeinsame Lösungen und Gesetze finden, die zueinander passen. Denn aktuell ist es ja so, wir haben Gesetze in den USA und Gesetze in Europa und diese Gesetze passen einfach nicht zueinander. Die Unternehmen, die global agieren, können nicht beide Gesetze gleichzeitig einhalten. Sie verstoßen immer entweder gegen das eine oder das andere. Das bedeutet, entweder müssen irgendwie die Sicherheitsgesetze in den USA verändert werden oder die Datenschutzgesetze in Europa müssen verändert werden, was natürlich sehr schwierig ist. Gleichzeitig denke ich, man muss dieses Problem oder man kann dieses Problem nicht ganz isoliert betrachten. Denn wenn wir uns angucken, was politisch im globalen Kontext in den letzten Jahren passiert ist, dann stellen wir fest, dass die wirtschaftliche Lage oder die wirtschaftspolitische Lage global sehr angespannt war. Wir hatten Handelskriege, die wir beobachtet haben. Die Staaten haben sich gegenseitig Strafzöllen auferlegt. Ich denke, dass dieses Thema Datenschutz auch in diesem Kontext betrachtet werden muss. Denn da stößt natürlich ein Stück weit die Position in Europa darauf, dass man sagt, naja, wir haben hier die europäischen Unternehmen sind noch nicht so ganz konkurrenzfähig zu den amerikanischen Unternehmen. Also versucht man, die amerikanischen Unternehmen ein Stück weit zurückzudrängen auf dem europäischen Markt. Das kann natürlich auch eine Antwort auf einen Strafzoll sein, ne? Also wenn ich mir jetzt überlege, die USA verhängt irgendwelche Strafzölle gegen europäische Unternehmen, dann kann Europa entweder seinerseits mit Strafzöllen reagieren, Europa kann aber auch mit dem Datenschutz reagieren und sagen, naja, dann machen wir den Datenschutz für eure Unternehmen so streng, dass ihr hier kaum noch tätig sein könnt, datenschutzkonform und gegen unsere Gesetze verstoßt. Dann drängen wir euch auch ein Stück weit aus unserem Markt heraus, ohne extra Zölle zu erheben oder Steuern zu erheben auf eure Produkte. Von daher glaube ich, ist dieses Datenschutzthema auch in diesem globalen politischen Kontext einfach zu betrachten. Und es kommt sehr stark darauf an, wie wird dieser Wirtschaftskrieg oder wie werden diese angespannten Wirtschaftsverhältnisse zwischen den Staaten sich weiterentwickeln und was wird da passieren? Und ich glaube, nur wenn man da eine Lösung findet, dann finden wir auch im Datenschutz eine Lösung.
Ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich für die wirklich interessanten Ausführungen und hoffe, dass wir ein bisschen weiter für Erkenntniszugewinn sorgen konnten. Ihnen weiter viel Erfolg. Ich gehe davon aus, das Thema Datenschutz wird auch Sie in Ihrer anwaltlichen Praxis noch weiter beschäftigen. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ganz herzlichen Dank auch meinerseits und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.
So viel für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zur Folge mit weiterführenden Links zum Thema finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de/podcast-folge-119. Falls Sie regelmäßig über aktuelle News und Hintergründe zum deutschen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten gleich auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast oder in der Podcast App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein Like. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann.